Und das Interessante ist, dass der deutsche Erfolg sehr häufig das Spiegelbild anderer Entwicklungen in Europa ist. Also manchmal gibt es einfach so Präferenzen in der Bevölkerung, die nicht die wirtschaftliche Entwicklung maximieren, sondern die sich an anderen Dingen orientieren. Und das ist auch absolut legitim. Wir werden auch massiv über Zuwanderung reden müssen. Und da muss sich Deutschland in unbekanntes Terrain vorwagen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht-Was-Podcast. Heute hier jemand, von dem ich glaube, dass er uns ganz, ganz viel sagen kann dazu, wie tickt die Wirtschaft, insbesondere in Europa, vor welchen Herausforderungen stehen wir und insbesondere, wie lösen wir die Herausforderungen und wie betrifft's eigentlich auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jeden oder jede einzeln, wenn wir da sozusagen wirtschaftlich unterwegs sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute zu Gast Gabriel Völbermeier, Professor und unter anderem Chef des Instituts für Wirtschaftsforschung in Wien. Und vielleicht habt ihr ihn auch schon mal in einem anderen Zusammenhang gehört. Er hat nämlich auch das Kieler Institut für Weltwirtschaft lange geleitet und war deshalb, ich glaube, auch hier und da mal bei Markus Lanz und Co. zu Gast. Lieber Herr Professor, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und ich habe bestimmt ein, zwei Fakten vergessen, die ganz wichtig sind zu Ihrer Person. Vielleicht wollen Sie die einfach nachschieben.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Österreicher, ne? Das hört man sowieso. Normalerweise wird das immer gleich auch bei der Einführung oder jedenfalls in Deutschland gesagt. Und war aber die letzten 16 Jahre in Deutschland. Bin also ein bisschen mit den deutschen wirtschaftlichen Bedingungen vertraut.
Das ja, interessiert wahrscheinlich auch die meisten Hörerinnen und Hörer, wobei ich nicht ausschließen möchte, dass wir auch diverse Österreicher hier zu Gast haben, gerade wahrscheinlich bei dieser Folge. Im Vorgespräch hatte ich einen Kollegen von Ihnen, der nochmal ganz stark darauf hingewiesen hat, ja, der Völbermeier ist Professor, aber der arbeitet jetzt nicht wie an so einer Universität als Professor. Mögen Sie kurz nochmal sagen, was unterscheidet Ihre Arbeit am Institut für Wirtschaftsforschung von den Kollegen, die ja, meinetwegen an der Uni München das Thema VWL beispielsweise betreuen. Wie ist da der Unterschied?
Ja, der klassische Professor verbringt einen Großteil seiner Arbeitszeit in seinem Büro mit seiner Forschung, die er dann auch versucht, sozusagen in den Fachzeitschriften der Welt zu publizieren. Und die andere Hälfte vielleicht seiner Zeit verbringt er im Hörsaal mit seinen Studierenden. Das habe ich auch alles, aber deutlich geschrumpft. Ich habe nur ein Viertel des normalen Lehrpensums, das ein Professor so hat. Ich versuche immer noch zu forschen, aber ein Großteil meiner Zeit geht in die Beratung. Die Beratung der Politik, die sich fragt, was kann man denn zum Beispiel gegen die hohe Inflation tatsächlich machen? Und was sind Nebenwirkungen von Ideen, die vielleicht auf den ersten Blick ganz gut aussehen. Ja, diese Beratungsarbeit ist das eine. Das andere ist aber auch, über Wirtschaft, über Volkswirtschaft, über Wirtschaftspolitik zu reden, zu erklären, in die Öffentlichkeit hinein zu wirken, dort die Zusammenhänge darzustellen, die für die Menschen ja wichtig sind. Wenn man etwas versteht, dann nimmt das ein bisschen Angst und Sorgen. Ja, führt aber auch dazu, dass man einordnen kann, was da in der Politik läuft, welche Instrumente gut sind, welche schlecht sind. Und dann ist die Hoffnung natürlich, dass das über diesen Weg der Öffentlichkeit dann auch vielleicht Niederschlag findet dort und da in politischen Entscheidungen. Der Bürger, die Bürgerin muss ja hin und wieder auch zur Wahl gehen. Und auch da, glaube ich, ist es gut, einfach zu verstehen, was die unterschiedlichen Konzepte taugen. Und mit Hilfe von Daten, Empirie, Modellen, Simulationen, versuche ich dabei zu tragen, das Verständnis ein bisschen zu verbessern. Und das machen viele Kollegen auch an den Universitäten, aber das ist das, was ich hauptsächlich mache. Und der typische Professor, der hat immer mehr die Forschung und die Lehre.
Ja, und wenn ich jetzt so die Medien verfolge in den letzten Wochen, Monaten, zum Teil Jahren, wir sind ja zum Teil weltweit, zum Teil in Europa durch die eine oder andere Krise gebeutelt worden. Wie würden Sie Stand heute die europäische Wirtschaft beschreiben?
Naja, das ist gar nicht so leicht, weil die europäische Wirtschaft, die gibt's nicht. Wir haben zwar die Europäische Union und einen Binnenmarkt und eine Zollunion, aber die deutsche Volkswirtschaft performt aktuell doch ganz anders als zum Beispiel die spanische oder die italienische. Deswegen ist es gar nicht so einfach zu sagen, dort steht Europa jetzt. Ne? Was wir über Deutschland sagen können, ist, dass nach langen Jahren, in denen es Deutschland ganz gut, in denen es in Deutschland gut lief, sagen wir von 2005 bis 2017 ungefähr, jetzt wieder eine Phase eingetreten ist der relativen wirtschaftlichen Schwäche. Also wer sich lange zurückerinnert, am Beginn der Jahrtausendwende war die Rede vom Krankenmann Europas und man hat damit Deutschland gemeint. Und dann plötzlich aber wieder neues Wirtschaftswunder, Arbeitslosigkeit geht zurück, deutlich zurück, ne? Neue Exportrekorde, deutsche Autos auf der ganzen Welt, bis Donald Trump kommt und drüber schimpft, wie viele deutsche Autos auf der Fifth Avenue zu sehen sind. Ja, aber in den letzten Jahren, seit 2017, geht es eher etwas mühseliger, gerade die deutsche Industrie. Und das Interessante ist, dass der deutsche Erfolg sehr häufig das Spiegelbild anderer Entwicklungen in Europa ist. Als es in Deutschland nach oben ging, von 2004 bis 2017 so ungefähr, das war eine Zeit, in der Italien oder Spanien oder Portugal oder Griechenland eher keinen Erfolg hatten. Ja, und jetzt hat sich das wieder ein Stück weit umgedreht. Ja, Deutschland schrumpft im Jahr 2023 wirtschaftlich, der Rest der Eurozone wächst. Ja, und vor allem der Öl wächst. Nicht? Insofern, wie geht's Europa? Naja, ja, es ist eben ein heterogenes Bild.
Ja, und wenn wir, wahrscheinlich sind die meisten Hörerinnen und Hörer ja auch an, ich sag mal so, an Zentraleuropa interessiert, gerade weil sie da leben. Gucken wir mal auf Deutschland. Inwieweit hängt dann Wachstum oder auch weniger Wachstum oder Schrumpfung in Deutschland mit den südeuropäischen Erfolgen oder auch Nicht-Erfolgen zusammen? Sie haben gerade diesen Gegensatz geschildert. Hängt das miteinander zusammen oder ist das eher so eine Art Zufall, dass jetzt man jetzt in Südeuropa wird gewachsen und in Deutschland eher Stagnation und vor 10, 12, 15 Jahren war es genau anders da oben?
Ja. Nein, das ist kein Zufall. Das hat was zu tun mit sozusagen die verwurzelten Asymmetrien in der europäischen Wirtschaftsordnung. Man sieht halt immer noch, es gibt diesen zentraleuropäischen Block, da ist Deutschland, da gehört Benelux-Staaten, Belgien, Niederlande, Luxemburg dazu, Österreich gehört dazu, vielleicht kann man Skandinavien und Frankreich auch dazu rechnen, und dann gibt es sozusagen Euromed, wie oft gesagt wird, ne? Die eine ganz andere wirtschaftliche Tradition haben, als es noch unabhängige Währungen gab, hat man im Euromed immer wieder Abwertungsszenarien gehabt, der mitteleuropäische Block war eher ein Hartwährungsblock, und diese Traditionen, die sind nicht verschwunden. In der ersten Phase der Einführung des Euro hat vor allem in Südeuropa diese inflationäre Politik weiter Einfluss gehabt. Die Wettbewerbsfähigkeit im Süden ist verloren gegangen. Aber der Norden hat sozusagen aufgrund der niedrigeren Wettbewerbsfähigkeit des Südens Marktanteile gewonnen. Also Deutschland hat seine Beschäftigung ausbauen können, ja, nach 2003, 2004, na, auch auf Kosten der südeuropäischen Länder. Das ist nicht nur Deutschland allein gewesen, das ist sozusagen dieser alte D-Mark-Block, der viel größer ist als Deutschland. Und seit 2010, 12 hat sich das etwas umgedreht. Zuerst sehr langsam, aber dann schneller. In Südeuropa hat man die Reformen, die lange auch aus Deutschland gefordert wurden, dann doch durchgeführt. Die Inflationsraten sind gesunken im Süden. In Deutschland sind sie dann sozusagen an den Eurozonenschnitt gewachsen und dann über den Eurozonenschnitt hinaus. Ne? Aktuell ist in Deutschland die Inflationsrate höher als in der Eurozone. Ne? Und das dreht sozusagen diese Wettbewerbsverhältnisse um. Ne? Jetzt, in den letzten Jahren hat eher der Süden wieder Wettbewerbsfähigkeit dazu gewonnen. Und Wettbewerbsfähigkeit, das ist sozusagen das Unangenehme an diesem Konzept, das ist nur was Relatives. Die einen gewinnen, die anderen verlieren.
Ja.
Deswegen hängt das miteinander zusammen, zumal wir in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum sind, mit einer gemeinsamen Währung.
Ja. Gibt's dann eine Chance, dass man diesen gemeinsamen Wirtschaftsraum auch so austariert, dass man insgesamt als Europa wächst? Weil am Ende, würde ich ja sagen, steht Europa als Wirtschaftsraum im Wettbewerb mit China, im Wettbewerb mit den USA und anderen Weltregionen, Südamerika meinetwegen, Indien. Und wäre es da nicht gesünder, wenn man sagen würde, wir sind jetzt nicht mit den Spaniern sozusagen im harten Wettbewerb, sondern mit denen eher in einem Team, als dass man sozusagen Süd- und Nordeuropa oder Mitteleuropa nochmal aneinander reiben lässt?
Ja, absolut. Also das ist sicherlich eines der großen Ziele europäischer Wirtschaftspolitik, dass man die Asymmetrien, innerhalb Europas abbaut und reduziert. Große europäische Projekte wie Next Generation EU, ne, also das ist im Kontext der Corona-Krise ein großes europäisches Projekt der gemeinsamen Verschuldung, aber auch der Verwendung dieser Mittel für gemeinsame Projekte im Idealfall, ja, gewesen. Dieses NGEU-Projekt soll ja europäische Diskrepanzen und Asymmetrien beseitigen. Also das ist in der Tat ein großes europäisches Anliegen, an dem wir aber seit Jahrzehnten arbeiten und so richtig nicht vorankommen. Ja, als der Euro eingeführt wurde, hat man gesagt, ganz wichtig ist, dass die Mobilität von Kapital und Arbeitskräften in Europa funktioniert. Dass nämlich immer dort, wenn aus irgendwelchen Gründen national Arbeitslosigkeit steigt, es ein Ventil gibt, ja, dass Arbeitskräfte dorthin wandern können, wo noch Jobs sind. Ja. Diese Mobilität der Arbeitskräfte, die hat sich so nicht wirklich eingestellt. Ein Stück weit ja schon. Ne? Also Deutschland hat ja auch vom Zuzug profitiert, aus Spanien, Italien, Osteuropa sehr stark, aber nicht in dem Ausmaß, in dem das notwendig gewesen wäre. Ja. Also die Idee, dass wir sagen, innerhalb Europas funktionierende gemeinsame Märkte brauchen, ja, Arbeit, Kapital, Dienstleistungen, Güter, ja, digitale Sachen auch, ganz wichtig. Diese Idee ist lange da, die gibt es seit vielen Jahrzehnten, aber sie stößt sich immer wieder an tief verwurzelte kulturelle Differenzen, ja, die sich so nicht politisch auslöschen lassen. Das braucht wahrscheinlich nicht ein paar Jahrzehnte, sondern vielleicht ein Jahrhundert oder so. Ja, wenn man daran denkt, wie zum Beispiel in der Schweiz, die seit vielen Jahrhunderten ein gemeinsames Staatswesen haben, wie sehr da immer noch der Röstigraben, also zwischen der französischen Schweiz und der deutschen Schweiz, wie sehr der Röstigraben noch wichtig ist, ja, dann lässt einen das ein bisschen skeptisch sein, dass diese Überwindung von Asymmetrien in Europa, die so notwendig wäre, ja, dass die schnell gelingen kann.
Ja, das heißt, man guckt politisch irgendwie auf ein gutes Miteinander sozusagen, schaut auch nach außen, versucht irgendwie Themen gemeinsam zu machen, muss aber auch ein Stück weit damit leben, einfach, dass Europa halt dass es halt nicht die Vereinigten Staaten von Europa sind, wo Spanien genauso funktioniert wie Deutschland oder Dänemark, genau. Sondern dass es schlicht und ergreifend Unterschiede gibt. Und damit muss man dann einfach umgehen.
Ja. Das Beispiel sozusagen, das uns Orientierung geben könnte, ist vielleicht in der Tat eher die Schweiz als die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Schweiz ist natürlich winzig im Vergleich zu dem großen Europa, aber sie zeigt schon, wie in einem gemeinsames Staatswesen mit großen Unterschieden, wir haben vier Sprachen, vier Kulturräume, wie man da gut miteinander arbeiten kann, wie man eine Staatlichkeit aufbauen kann und wirtschaftlichen Erfolg. Ja. Also ich denke, das ist eher das Modell, an dem man sich in Europa orientieren sollte, als an den USA.
Ja, wenn vielleicht um diesen Themenblock so ein bisschen abzuschließen, aber wenn morgen irgendwie Robert Habeck Sie anruft und sagt, so, ich bin hier jetzt ja Wirtschaftsminister in Deutschland, was muss ich tun? Geben Sie mir zwei Punkte mit, die ich umsetzen kann, damit wir wirtschaftlich in Europa signifikant näher zusammenrücken. Gibt es ein, zwei, vielleicht drei ganz einfache Punkte, die wir vielleicht auch über die vielen Jahre bisher ignoriert haben und wo Sie sagen, Freunde, da liegt's vor euch auf dem Silbertablett?
Naja, ja, schön wäre es, wenn es das so leicht gäbe. Ne? Seit Jahrzehnten ist man auf der Suche nach dem Heiligen Gral für die Europäische Union und das, was gut ausgesehen hat, hat sich dann häufig entpuppt als etwas, das dann wieder Nebenwirkungen hatte. Zum Beispiel die Einführung einer gemeinsamen Währung. Ja? Hat man ja gedacht, das wäre so ein richtiger Boost und ja, des Binnenmarktes. In Wahrheit aber hat der Euro sich in Teilen zumindest als Spaltpilz entpuppt. Also so diese Low-Hanging Fruit, nach denen Robert Habeck einfach greifen muss, in zwei Tagen hat er es erledigt, die gibt's nicht. Ja, das muss man einfach ganz klar sagen. Aber ich glaube, dass wir sehr viel weniger über China reden sollten und sehr viel weniger über die USA und sehr viel mehr über unsere eigenen Hausaufgaben am europäischen Binnenmarkt. Ja, wie können wir den digitalen Binnenmarkt vorantreiben? Wie können wir die europäischen Binnengrenzen aufweichen? Wieso haben wir keinen wirklich funktionierenden europäischen Arbeitsmarkt? Wieso ist die Kapitalmarktunion in Europa nicht so weit? Das führt ja zu dummen Dingen, wie dass Startups in Europa, auch oft sehr erfolgreiche, nach wenigen Jahren in die USA abhauen. Ja? Also ich glaube, wir sollten viel mehr über Europa reden, über den europäischen Binnenmarkt und nicht so sehr Angst haben vor China oder den USA. Das ist das Erste. Das Zweite, was man sicherlich, und da ist dann eher sozusagen die deutsche Perspektive gefragt, wo wir wo wir uns fragen müssen, ist, wie viel Europa sind wir eigentlich bereit zu akzeptieren? Ja? Wenn man sich jetzt zum Beispiel ansieht, wie Deutschland reagiert auf die Gefahr der Deindustrialisierung, dann sieht man, das ist sehr nationalstaatlich gedacht. Ja? Der Vorgänger von Robert Habeck, Peter Altmaier, hat im Jahr 2019 seine Nationalindustriestrategie vorgelegt. Ja, da haben viele gesagt, boah, ja, schwierig, national, ja. Wir haben einen Binnenmarkt, wir haben eine Währungsunion, wir haben eine Zollunion, ne, wir brauchen eine europäische Industriestrategie. Und da sind wir leider noch nicht weitergekommen. Ne. Die deutschen Ansätze gegen die Deindustrialisierung, die tatsächlich eine Gefahr ist, vorzugehen, die sind sehr national gedacht. Ne. Und viele in Europa denken sich, was da in Deutschland passiert, ist nicht gut für Europa. Wer Intel mit 10 Milliarden Euro nach Magdeburg lockt, ja, der lässt anderen Mitgliedstaaten überhaupt keine Chance, weil 10 Milliarden so einfach aus dem Hemdärmel zu schütteln, ist für alle anderen europäischen Länder, vielleicht mit Ausnahme Frankreich und Italien, Spanien vielleicht, überhaupt nicht machbar. Ja? Also ich glaube, was man den Herrn Habeck schon auch sagen muss, wenn es so ist, dass sozusagen unser wirtschaftliches Schicksal in Deutschland, ja, mit dem Europäischen aufs Engste verwoben ist, ich glaube, da wird er nicken, das ist so, dann muss auch eine Industriepolitik, eine Klimapolitik, ja, eine Anti-Deindustrialisierungspolitik, die müssen auch wirklich im Kern europäisch gedacht werden. Nicht nur am Sonntag drüber reden, sondern auch in den konkreten Projekten europäisch machen. Und da auch nicht leicht, ja, also ist auch nicht dieser Golden Bullet, aber da würde ich schon sagen, müsste man in Deutschland wieder mehr Glaubwürdigkeit herstellen. Da ist viel Porzellan in den letzten Monaten und Jahren zerschlagen worden, wo die kleineren europäischen Länder mit etwas Sorge auf Deutschland blicken.
Ja, Sie haben vorhin von Hausaufgaben gesprochen, die wir machen müssen. Ich würde mal sagen, das ist einerseits europäisch ganz sicher, andererseits auch speziell in Deutschland. Und wenn wir so durch die Medien surfen, die Kommentare uns anhören, dann diese dunklen Wolken, von denen ich vorhin sprach, werden ja häufig beschrieben als Deutschland/Europa verliert die Automobilindustrie, weil die können nicht so gut Elektrofahrzeuge herstellen und die Chinesen überrumpeln uns. Deutschland baut Atomkraftwerke ab, irgendwie ist in der Energiepolitik irgendwie schwierig unterwegs. Demnächst haben wir keine richtige Energieindustrie mehr. Technologie, Startups gibt es eigentlich in Europa wenig, in Deutschland keine, die weltweit erfolgreich sind. Irgendwie SAP ist, glaube ich, das letzte Tech-Startup, was in den 70er Jahren gegründet wurde und, ich sag mal so, einen signifikanten Börsenwert hat und weltweit erfolgreich ist. Ich habe jetzt einfach nur mal so wiederholt, was ich so lese und sehe von Kommentatoren. Wenn wir uns die Themen angucken, zusammengefasst, sind wir tatsächlich dabei, sozusagen die Wurzeln unserer Wirtschaft zu kappen, Auto, Energie etc. und neues Wachstum, zum Beispiel aus dem Bereich Technologie, Green Tech wäre ja nochmal irgendwie was nochmal ein Stück weiter, diese wachsenden Pflanzen zu ersticken, Stichwort BioNTech, geht für die Forschung irgendwie nach London, statt in Deutschland zu bleiben. Und London ist ja nicht mehr Europäische Union. Haben wir da wirklich dieses Problem, so wie es die Kommentatoren alle beschreiben, oder wird da übertrieben?
Also ich denke, es ist wie in vielen anderen Debatten auch. Es gibt einen absolut wahren Kern und es gibt gleichzeitig aber auch die Übertreibung. Ja? Beziehungsweise das Versäumnis zu sehen, was in Deutschland und in Europa eigentlich gut funktioniert. Ja, es stimmt ganz klar, dass die Marktkapitalisierung deutscher Unternehmen im Vergleich zu den US-Unternehmen oder chinesischen Unternehmen relativ in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat, ja, und niedrig ist. Ja. Gleichzeitig aber haben wir in Deutschland eben ein anderes Wirtschaftssystem, das weniger stark auf einzelne große Aktiengesellschaften setzt, ja, sondern sehr viel mehr auf mittelständische Unternehmen, oft in Nischen. Ja, dort sind sie dann aber Weltmeister mit hohen Margen, die zahlen gute Löhne und sind in ihren engen Bereichen auch Technologieführer. Das ist nach wie vor ein Kennzeichen der deutschen Wirtschaft. Nicht nur der deutschen, das sieht man in der Schweiz, in Norditalien, Österreich, Niederlande, ja, Teilen Frankreichs auch, Skandinavien. Ne? Das ist einfach ein anderes Modell. Und ich glaube, dass ein Teil der Malaise, die man so fühlt in Mitteleuropa, wo viel sozusagen über Abstieg geredet wird, auch damit zu tun hat, dass man die Dinge, die gut funktionieren, nicht entsprechend in den Blick rückt. Ja? Das heißt aber nicht, dass es ernsthafte Probleme gibt. Die gibt es zahlreich. Und der Ich glaube, ein Stück weit ist ganz Europa und Deutschland ganz vorne dabei, vor ein paar Jahren falsch abgebogen. Nämlich in eine sehr interventionistische, mit harter Regulierung versehene Wirtschaftspolitik, die es unternehmerischen Entscheidungen schwer macht, sich in Deutschland durchzusetzen. Ja, also da, ich glaube, dass das Gewicht sozusagen das auf den Unternehmen liegt, in Deutschland Wachstum zu erzeugen und Beschäftigung und Innovation, dieses Gewicht ist einfach in den letzten Jahren immer größer geworden und mit einer zunehmenden Geschwindigkeit. Ja, und das ist es, worum man sich Sorgen machen muss. Im Hintergrund ist etwas da, von dem auch nicht viel die Rede ist, aber das uns sozusagen in eine langsame Geschwindigkeit zwingt, und das ist die Demografie. Ja, das ist im Hintergrund ein ganz bestimmender Faktor, über den wird kaum geredet, ne, das schleicht so die ganze Zeit, aber wenn man sich überlegt, ja, natürlich altert ja nicht nur die Gesellschaft per se, es altern auch die Firmenchefs, es altern die Innovatorinnen und Innovatoren, ja, die werden alle mit älter, und auch die Kunden werden älter. Wenn sie ein neues Produkt haben, ja, ganz neu, ganz frisch, KI, ja, wo rollen sie das aus? In einem Land, wo das Medianalter über 50 liegt, oder gehen sie vielleicht doch in die USA, das ist 10 Jahre kürzer oder 10 Jahre jünger, das Medianalter, oder sie gehen nach Israel, das sind nochmal 10 Jahre weniger. Also das sind Faktoren, da kann niemand was dafür, das kann auch nicht der Herr Habeck reparieren oder der Olaf Scholz. Mit denen müssen wir umgehen, und die sprechen eigentlich eher dafür, dass der Staat mehr unternehmerische Freiheiten zulassen sollte, weil wir Gegenwind haben, ja, durch die Demografie vor.
Ich habe schon hier in diesem Podcast häufig Gäste gefragt, ob wir vielleicht auch als Deutsche und vielleicht auch als Europäer so ein bisschen ein Mentalitätsproblem haben, weil wenn man mal zurückguckt, Bundestagswahl 2021, die beiden, ich sag mal so, Kanzlerkandidaten mit der größten Chance, dann auch Kanzler zu werden, sowohl von CDU als auch SPD, haben im Grunde gesagt, liebe Wählerinnen und Wähler, macht euch keine Sorgen, Probleme, die da sind, werden wir für euch lösen. Es wird sich nicht viel ändern. Alles wird gut, sozusagen. Das war im Prinzip die Message. Und die beiden haben es dann ja auch sehr eng untereinander ausgemacht. Und nach der Regierungsbildung gab es dann ja so, mal abgesehen von den negativen externen Faktoren wie dem Ukraine-Krieg, es gab ja den Versuch, auch so ein bisschen was voranzutreiben, und das kam jetzt irgendwie, wenn man den Umfragen folgt, in der deutschen Bevölkerung nicht so richtig gut an. Lange Rede, kurzer Sinn, haben wir ein Mentalitätsproblem in Europa? Wollen wir uns zu wenig verändern und sind wir für Innovation nicht offen genug?
Das hat alles, ja, also die Antwort ist ja, aber das hat eben alles mit dieser von mir vorher schon angesprochenen demografischen Entwicklung zu tun. Ich glaube, wir müssen einfach auch da realistisch sein. Ja, natürlich wäre es für das europäische Wachstum gut, auch für die Wahrnehmung von Zukunftschancen, wenn wir risikofreudiger wären. Ja, die Politik, der Wähler, die Unternehmerinnen, ja, wir sollten alle risikofreudiger sein, würde man sich wünschen, oder auch stärker in der innovationsfreudig und so weiter, ja, aber der Punkt ist, in einer alternden Gesellschaft gibt's da einfach Grenzen, nicht? Und das muss man sehen, und ich glaube, den Kopf in den Sand zu stecken ist keine Lösung, aber die fundamentalen Trends, mit denen wir zu tun haben, zu ignorieren, kann auch keine Lösung sein. Was die Politik sicherlich stärker tun muss, ist zu fragen, wie kann ich in einer solchen eigentlich adversen Situation, ja, wo Innovationsfähigkeit eher aufgrund der demografischen Entwicklung gebremst wird, ja, oder Risikofreude eher gebremst wird im Allgemeinen. Wie kann ich dagegen steuern? Ja, was braucht's, um diese Behinderungen weniger hart zu machen? Ja, und das, glaube ich, hat die Koalition, wenn man durch den Koalitionsvertrag ging, der vor 3 Jahren geschrieben wurde, oder vor 2,5, was ist da? Da hat man über dieses Thema eigentlich kaum gesprochen. Also die Idee, man kann mit einem Gesetz oder mit einem Fonds, ja, mittlerweile in Deutschland ja viele Fonds, ja, ich muss einfach nur Geld ausgeben und dann kriege ich Innovation und Risikobereitschaft und Unternehmen und irgendwie kriege ich dann eine Chipsindustrie. Ich muss nur genug Geld auf den Tisch legen. Ich glaube, das ist eine fundamental falsche Vorstellung, nicht? Also weil sie nicht am Kern des Problems orientiert, sich nicht orientiert am Kern des Problems, das eben darin besteht, dass die dass wir in einer Gesellschaft zu tun haben, die älter geworden ist. Und das verändert vieles. Das verändert das Konsumverhalten, das verändert die Innovationsfähigkeit, das verändert die Risikobereitschaft und so weiter. Und daran zu arbeiten, wäre zentral. Was sind da die Parameter? Das eine ist, dass man Behinderungen, die es gibt, gerade jetzt stärker noch reduzieren muss. Ja, ich rede jetzt mal zum Beispiel von der Frage, wie leicht ist es, etwas zu gründen, welche Steuerbelastung hat man und so weiter. Wir müssen sehr viel, und das passiert jetzt ja in Teilen, aber nicht genug, wir müssen sehr viel darüber reden, wie kann man durch gezielte Zuwanderung unternehmerische Fähigkeiten nach Deutschland holen. Ja, wir haben eine solide, gute Basis, ja, in vielerlei Hinsicht, Arbeitskräfte, Wirtschaftsstruktur, das ist alles gut, das ist im Kern, auch vieles davon ist gesund, mit gut Eigenkapital ausgestattet, aber wie kriege ich die Leute nach Deutschland, die auf den Weltmärkten da sind, ja, aber die in Deutschland sozusagen mit diesen Dingen, die wir haben, arbeiten können und das hebeln können, was wir haben. Ja. Und da braucht man eine ganz radikal neue Art und Weise des Nachdenkens über Einwanderungspolitik. Ja. Über steuerliche Förderungen von neuen Initiativen und Ideen. Ja. Und das ist nicht dasselbe, wie zu sagen, ich hole mir jetzt mal Intel nach Magdeburg um 10 Milliarden Euro. Ja. Das ist diese Einmalaktionen, die kosten Geld und bringen vermutlich nichts, wenn man diesen Basistrend der demokratischen Alterung einfach ignoriert.
Mal über die Wirtschaftspolitik hinausgeschaut, kann es sein, dass wir wahrscheinlich ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa in der Politik grundsätzlich mit dem Problem zu kämpfen haben, dass Maßnahmen immer mit Eurozahlen bewertet werden, also wir geben Geld für die Bildung aus, wir geben Geld für die Wirtschaft aus, also Subventionen, wir geben Geld für Sozialleistungen aus und dass viele dieser Euros, die wir dann entweder in ein Budget tun, was nicht ausgegeben wird aus unterschiedlichen Gründen oder wenn es dann ausgegeben wird, gar nicht den Effekt hat, aber das ist so ein bisschen so eine, ich sag mal so, Cover Your Ass Strategie der Politik, die sagt, naja, wir haben ja viel Geld ausgegeben, also müsste es ja eigentlich funktionieren. Es ist jetzt nicht unsere Schuld, dass es nicht funktioniert, sondern dass man sagen muss, nee, Freunde, wir müssen viel tiefer reingehen. Wir müssen, ich sag mal so, Pflegekräfte müssen einfach gesellschaftlich viel anerkannter sein, unabhängig davon, dass sie die 500 Euro, die sie jeden Monat mehr kriegen sollten, auch kriegen sollen. Aber der Hebel ist, dass der Job der Pflegekraft viel, viel anerkannter ist gesellschaftlich.
Ja, genau. Das sehe ich ganz ähnlich. Also ich glaube, das Gründen von irgendwelchen Fonds, das Auflegen von irgendwelchen Programmen, die mit Milliarden gefüllt werden, dass das sehr häufig eine Effekthascherei ist und die Politik sich darstellen möchte als eine, die was tut, ja, die aber leider Gottes vor dem Bohren der dicken Bretter zurückschreckt, weil das zu lang dauert, nicht? Also und in der kurzfristigen politischen Aktivität einfach nicht den Return bringt, so schnell wie das notwendig wäre. Ja. Da haben wir ein fundamentales Problem, dass das Bohren dicker Bretter mühselig ist und der Ertrag erst in vielen Jahren kommt, währenddem ein schnell aufgelegtes Programm, wir tun was, guckt her, so und so viele Milliarden, wir holen die Chipsindustrie nach Deutschland zurück, ja, das kann man innerhalb einer Legislaturperiode hinkriegen, und dann steht das Werkel und da kommen die Chips und dann sagt, schau, hat funktioniert, ja, aber das reicht nicht. Das reicht nicht und es ist ineffizient, es ist auch zu teuer, ja, die sozusagen Kurzfristorientierung der Politik ist es, ja, die uns, glaube ich, in diese Art von Strategien hineintreibt. In den USA ist das ganz ähnlich. Ja, aber wenn man fragt, was machen die Chinesen, die machen vieles falsch, würde ich sagen. Ja, aber dass dort sozusagen die mittlere und lange Frist ein höheres Gewicht hat im politischen Handeln, ist, glaube ich, unbestritten. Ja, und da müssten wir schauen, wie kann man diese Langfristorientierung wieder zurückbringen in die europäische Politik.
Ja. Da ist es ja wiederum auch die Krux der Demokratie, in der ich lebe da gerne und sie ja auch. Aber wir haben schon so ein bisschen damit zu kämpfen dann, dass wir kurze Wahlzyklen haben und gleichzeitig langfristig Politik machen wollen. Oder die Kollegen sollen langfristig Politik machen.
Genau. Manche Strukturen, die in unseren Demokratien diese Langfristigkeit verankert haben, die sind leider Gottes in den letzten Jahrzehnten unter Druck gekommen. Zum Beispiel Parteien oder das Parteienwesen. Nicht? Also ja, ein Politiker wird für 4 Jahre gewählt, ja, aber im Hintergrund hat die Partei, aus der er kommt, eine sehr viel langfristigere Agenda, ja. Eine sagen wir mal, eine SPD oder eine CDU hat ein Programm nicht nur für 4 Jahre, Das ist etwas, das über Jahrzehnte angelegt ist. Und die Erosion dieser großen Volksparteien und ihrer Bedeutung und ihrer gesellschaftlichen Wertigkeit ist hier, glaube ich, ein Problem. Die Erosion auch von anderen langfristig orientierten Institutionen, Gewerkschaften zum Beispiel, ja, oder Kirchen, ja, die haben uns, glaube ich, ein bisschen stärker in diese Kurzfristigkeit hineingetrieben, weil es diese Langfristorientierung, wie funktioniert eine gute Wirtschaft, wie funktioniert eine gute Gesellschaft, die Langfristorientierung ist etwas verloren gegangen. Ja. Das ist also eine Beschreibung eines Zustands und noch kein Rezept, wie man daraus rauskommt. Ja. Aber klar ist, denke ich schon, dass manches das auch durchaus gesellschaftlich verpönt ist. Also Gewerkschaften und Parteien, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, das sozusagen jede Hörerin und Hörer bei Ihnen sofort sagt, boah, super, ja, ich möchte auch dringend in eine Gewerkschaft eintreten oder in einer Partei tätig werden. Aber dort ist doch am ehesten sozusagen dieses langfristige gesellschaftliche Denken. Ja, und das muss uns, glaube ich, einfach auch als Bürgerinnen und Bürger bewusster sein, dass man das nicht nur von den Politikern verlangen soll, die können das nicht liefern, weil die werden ja 4 Jahre gewählt, sondern dass wir das eigentlich im bürgerlichen Engagement, in unserer Aktivität vor Ort, in unseren Wohnorten, ja, dass wir das dort umsetzen müssen und die Institutionen, die das in der Vergangenheit geliefert haben, ja, die sind massiv unter Druck gekommen. Da sind wir sicherlich als Bürgerinnen und Bürger gefragt, da neu langfristiges Engagement zu zeigen.
Ja, Sie haben vorhin gesagt auch, Sie beraten ja auch Politik. Und als ich das gehört habe, habe ich mir so, eines meiner Lieblingsbeispiele ist der Vorschlag unseres Arbeitsministers vor ein paar Monaten zu sagen, wir müssen auch ein Recht auf Homeoffice etablieren in Deutschland. Und da frage ich mich, wenn Sie solche Sachen hören und sehen, mal vom Hubertus Heil abgesehen, wie oft juckt es Ihnen quasi in den Fingern, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und vielleicht im Arbeitsministerium oder auch im Wirtschaftsministerium anzurufen und zu sagen, Junge, Fokus, das sind nicht die wichtigen Themen. Oder vielleicht täusche ich mich ja auch und sagen, Sie sagen, jetzt Gratulation, also das Thema ist genau das, da musst du dranbleiben.
Ja, das Jucken verspüre ich sehr häufig, dass genau so, wie Sie es schildern, auch genau dieses Thema, viele solche Aktivitäten sind in den letzten Jahren passiert, auch mit großer politischer Anstrengung. Ja, das Homeoffice-Thema ist nur eins. Ja, ich denke mal an viele Regulierungsvorhaben, ja, Unternehmens, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zum Beispiel, ja, auch eins aus dem Ressort von Hubertus Heil, mit enormen politischen Kampf durchgebracht, ist auch wahrscheinlich in Summe gar nicht schlecht. Ja, aber wenn man sich fragt, wofür soll sich eigentlich Politik einsetzen, ja, kann man fragen, ist das wirklich die Top-Prio? Da wäre wahrscheinlich schon immer wieder gut, wenn die Politik sich Zeit nehme, ja, und sich versammelt und sagt, was sind denn eigentlich die langfristigen Kriterien, die über zukünftiges Wohlergehen im Land entscheiden. Und zwar in Deutschland selber. Ja, ja, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz soll die Arbeitsbedingungen in Bangladesch verbessern. Ist eh wichtig, ja. Aber da sieht man, also die Prio ist irgendwie verrutscht und deswegen, ja, da juckt's dann schon manchmal. Ne? Aber das ist auch ein bisschen Zeitgeist. Ja, wir sind satt, ja, wir sind demografisch oft eben über den Höhepunkt unserer Erwerbsbiografien und dann sagt man, jetzt lass uns doch mal was Gutes tun, unter Anführungszeichen. Nicht? Und dabei ist die Sorge, dass man das eigene Interesse, auch das Interesse der zukünftigen Generation in Mitteleuropa, dass man das nicht hoch genug gewichtet.
Ja, vor dem Hintergrund, wie sehen Sie denn die Maßnahmen, die insbesondere die deutsche Politik in den letzten Jahren, gerade so in der Bekämpfung der Folgen von der Corona-Pandemie, aber auch jetzt im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Bereich Energie, die Maßnahmen, die da getroffen wurden? Also wenn wir schauen, die letzten Jahre zurück, sind ja viele Themen quasi, insbesondere in Deutschland, abgemildert worden. Also es gab irgendwie das Kurzarbeitergeld, es gab eine Energiepreisbremse, es gab im letzten Jahr das 9-Euro-Ticket, das jetzt irgendwie auf ein Deutschland-Ticket umgewandelt wurde. Und ketzerisch könnte man vielleicht sagen, naja, das ist halt irgendwie alles Geld, um sozusagen die Schmerzen zu lindern. Müssen halt zukünftige Generationen erarbeiten oder andersherum. Nee, es war total sinnvoll, es waren sinnvolle Investitionen und damit haben wir Wirtschaft und das deutsche Volk sozusagen vor Schäden bewahrt. Wie sehen Sie das?
Also beides ist richtig. Ne? Die Frage ist, war die Dosierung okay? Ne? Und da würde ich sagen, eher nein. Ja? Also ein Vokabel, das ich gerne nutze, ist das der Vollkasko-Mentalität. Ja? Also ja, der Staat muss die Bürger gegen große Schadensfälle versichern. Ja? Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wenn eine Pandemie übers Land hereinbricht, dass man den Schaden, der dadurch entsteht, nicht an einem Zeitpunkt oder in diesen Pandemiejahren konzentriert, sondern über die Zeit verteilt. Dann lässt sich besser damit umgehen. Auch ein Angriffskrieg in der Ukraine und die folgende Energieknappheit, ja. Es ist gut, wenn man die Schäden etwas streckt und nicht sozusagen punktuell in aller Brutalität auftreten lässt. Das tut viel zu vielen Menschen weh, ja, und zwar existenziell weh. Deswegen, ja, der Staat soll versichern, aber er soll bitte nicht Vollkasko versichern. Ja, das tut auch kein normaler Versicherer oder er verlangt dafür hohe Prämien. Warum nicht? Weil die Vollkaskoversicherung dazu führt, dass das private Vorsorgen zu gering ausfällt. Ja, und da bin ich, glaube ich, nicht allein, wenn ich sage, dass wir das unternehmerische Handeln, das eigene ins Risiko gehen, das eigene Vorsorgen durch einen so überdimensionierten Nanny-Staat, ja, unterdrücken. Das ist nicht gut. Ja. Wichtig ist, dass Unternehmen selber sagen, wie kann ich in die Zukunft auftauchen, die Risiken heute schon so adressieren, dass die Risiken vielleicht gar nicht auftreten oder dass, wenn sie auftreten, ich den Staat gar nicht brauche als Retter. Ja. Und je mehr der Staat sich als Retter positioniert, umso weniger rational wird eine solche Vorsorgestrategie. Weil der Unternehmer sagt, wieso soll ich selber vorsorgen, wenn die Krise kommt? Habe ich Kurzarbeit, habe ich Liquiditätshilfen, ja, kriege ich Energiekostenzuschüsse etc. Ja, ich glaube, da ist nicht so eine Frage, das war das richtig oder falsch, sondern eher die Frage, haben wir es nicht übertrieben? Und da würde ich sagen, ja. Das ist in Deutschland und anderen europäischen Staaten so gewesen, dass wir zu viel des Guten gemacht haben. Und das ist oft die Wurzel der nächsten Krise. Ja, weil Vorsorge durch das Vertrauen auf den Staat, der immer alle raushaut, einfach eingebremst wird.
Ja, eine existenzielle Herausforderung, vor der wir stehen, ist ja der Klimawandel aktuell. Und wenn wir Politik folgen, gibt's da im Prinzip sozusagen den Ausblick auf das nächste große Wirtschaftswunder. Wie ist da Ihre Perspektive drauf? Ich meine, dass wir industriell und technologisch was tun müssen, ist ja unbestritten. Aber wie werden sich diese Aktivitäten im Bereich Wirtschaft auswirken? Wird es so sein, dass wir einfach dadurch, dass wir jetzt zig Millionen Wärmepumpen in Deutschland verbauen, dass wir Häuser dämmen, dass wir Elektroautos fahren, die ja produziert werden, dass wir alleine darüber so eine Art neues Wirtschaftswunder schaffen? Oder ist es so, dass wir im Prinzip substituieren sozusagen, also dass wir den einen Wirtschaftsbereich gegen den anderen austauschen, aber im Prinzip ist es wirtschaftlich ein Nullsummenspiel.
Ja, ich fürchte Letzteres. Wir sind ja nicht in einer Situation, wie wir es in den 70er, 80er, 90er Jahren noch hatten, wo es Millionen Menschen gegeben hat, die arbeitslos waren oder Fabriken, die freie Kapazitäten hatten oder große Reserven von Brachland, die man einfach nur nutzen musste. Das ist ja nicht mehr der Fall. Wir haben Arbeitskräfteknappheit, wir haben eine Knappheit bei Boden, wir haben Knappheiten bei vielen Rohstoffen, so dass, wenn man sagen will, wir fördern einen Sektor, den grünen Sektor, dass man dann gleichzeitig immer andere Sektoren schrumpfen lassen muss. Weil die Ressourcen, die in den grünen Sektor gehen sollen, die müssen ja von irgendwo herkommen. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja toll, wenn die aus dem braunen Sektor kommen. Ist das genau richtig? Der soll ja auch schrumpfen, ja. Das ist gut so. Aber sehr häufig wird das aus Sektoren kommen müssen, die den Menschen ihre Konsummöglichkeiten schmälern. Nicht? Also wenn jetzt sehr viel mehr in Windräder, in Photovoltaik, in Übertragungsnetze etc., in Gebäudesanierung investiert werden muss, dann steht weniger für den Konsum zur Verfügung.
Ja, wo Sie gerade sagen, begrenzte Ressourcen, ein Lieblingsthema von mir ist das Thema Kinderbetreuung und unter anderem Rheinland-Pfalz Ministerpräsident Malu Dreyer hat mal hier im Podcast gesagt, für Kinderbetreuung vollumfänglich ist eigentlich nicht genug Budget da. Und jetzt mal so ganz holzschnittartig gedacht, wenn in Deutschland Milliarden in Kinderbetreuung investiert werden würden, weiß ich nicht, von morgens um 8 bis abends um 8, die Leute, die heute zu Hause sitzen und ihre Kinder betreuen, die könnten dann ja, würden ja für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Wäre sowas, wo Sie sagen würden, das ist so ein Thema, das ist relativ einfach, man setzt den Hebel an, man investiert massiv in Kinderbetreuung und auch Bildung, Langfristfaktor, aber kurzfristig hat man viele hochgebildete, zum großen Teil ja immer noch Frauen, die dem Arbeitsmarkt zugeführt werden können. Und dann ist es halt die Ingenieurin, die halt zusätzlich da ist. Der eine Ingenieur macht halt irgendwie die Wärmedämmung ans Haus. Und die Ingenieurin, die jetzt nicht ihre Kinder zu Hause betreut, die baut halt neue Häuser.
Genau, das klar, das ist auch eine alte Forderung, ja, von Ökonominnen und Ökonomen seit Jahrzehnten eigentlich. Ja, Deutschland hat auch Fortschritte gemacht, das sollte man nicht vergessen. Es gibt ja einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung bis 3 Jahre, ja, das funktioniert more or less, ja, in den Kommunen, wo es eng ist, ist sozusagen die Ganztagsbetreuung dann im Schulwesen, auch eine Betreuung von Kindern, die nicht einfach nur eine Beaufsichtigung sind, sondern sozusagen qualitativ hochwertig ausfallen sollte, weil sonst sagen die Eltern, ich will aber nicht, dass das mein Kind einfach nur herumsitzt und Dummheiten macht, das soll ja was passieren. Ja, auch in der Freizeit, was produktiv ist oder nützlich ist und der Entwicklung des Kindes förderlich ist. Aber ja, das weiß man eigentlich. Ja, es kostet auch nicht die Welt und die Rechnung ist schnell gemacht. Wenn sehr viele Kinder am Nachmittag zu Hause betreut werden müssen von ihren Eltern, Müttern oder Vätern und die betreuen dann 1 oder 2 Kinder, dann kann man einfach sehr viel mehr Ressourcen freimachen, wenn nicht 2 Kinder von einer erwachsenen Person betreut werden, sondern 10 Kinder von einer erwachsenen Person. Ne? Also so schnell auszurechnen, dass man da Arbeitskräfte mobilisieren kann. Was dort aber, glaube ich, hindert oder was diese Entwicklung abbremst, ist es, dass es dafür keinen gesellschaftlichen Konsens gibt. Oder zumindest sehr viele eher, sagen wir mal, konservative Kräfte in der deutschen Gesellschaft und darüber hinaus, die sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen die Kinder am Nachmittag selber betreuen. Und ja, das bedeutet, dass die Mutter nicht am Nachmittag arbeiten gehen kann, ja, aber das ist uns die Familie wert, wir wollen das so haben. Nicht? Und das muss man respektieren, ja, und dass dann diese Menschen auch an der Wahlurne Parteien wählen, die das nicht priorisieren, ist auch klar.
Ja. Ja?
Also manchmal gibt es einfach so Präferenzen in der Bevölkerung, die nicht die wirtschaftliche Entwicklung maximieren, sondern die sich an anderen Dingen orientieren. Und das ist auch absolut legitim.
Ja, ist Demokratie. Also da Kreuz wird halt da gemacht, wo man es halt irgendwie am richtigsten findet. Aber so von der, ich sag mal so, es ist nicht genug Geld da, das könnte man über eine Investitionsrechnung letztendlich auflösen.
Genau.
Sie haben ja gesagt, Sie beraten auch die Politik. Haben Sie so ein paar Beispiele, wenn wir beide jetzt darüber reden, dann irgendwie klingt das auch alles sehr schlüssig und eigentlich könnte man an der einen oder anderen Stelle den Hebel ansetzen. Aber wie ist Ihre Erfahrung aus der Praxis? Gibt es da so ein paar Beispiele, wo Sie sagen, da habe ich mit diesem oder mit jedem Politiker gesprochen und irgendwie das war das Thema und dann haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden? Oder wo werden Sie mal zu Rat gefragt, so ganz, ganz praktisch?
Also ich habe natürlich mehr Beispiele, wo man enttäuscht ist und sagt, bah, da hätte ich jetzt mit meinen Mitarbeiterinnen in Kiel oder hier in Wien wirklich eine tolle Sache aufgeschrieben, ein Modell, das funktionieren könnte, aber die Politik will es nicht umsetzen. Ja? Also das passiert natürlich häufig, aber es gibt auch die Situationen, wo man als Berater gehört wird und wo das, was man für wichtig erachtet, auch umgesetzt wird. Als plötzlich das Coronavirus über Europa hereinbrach und auch über Deutschland, ja, da haben sich 7 Ökonomen, Ökonominnen zusammengetan, sehr frühzeitig haben gesagt, was ist denn jetzt zu tun? Wie verhindern wir einen Meltdown? Ne? Das ist ein super gutes Beispiel dafür, dass man, da war ich dabei eben auch, und andere Wirtschaftsforscher und Forscherinnen, dass wir das sehr wohl Gehör gefunden haben und die Bazooka, von der dann die Rede war, Finanzminister Scholz damals, die Bazooka, die wurde dann auch tatsächlich gezündet. Ich habe vorher gesagt, ein bisschen zu heftig, ja, man hat, die Bazooka war vielleicht zu groß, aber das ist schon ein Beispiel gewesen, wo man gesagt hat, ja, wir müssen schnell, zielgerichtet, aber temporär helfen, damit nicht wirtschaftliche Substanz kaputt geht. Ja, und das hat funktioniert. Ein anderes Beispiel, wo das funktioniert hat, ist, ich komme aus der Außenwirtschaftsforschung. Vor ein paar Jahren noch hat ein amerikanischer Präsident die deutsche Industrie mit Importzöllen nach Autos bedroht. Ja, 25%. Ja, das wäre also in der Phase auch, in der die Automobilindustrie war, seit 2017 und bis heute, wäre das fatal gewesen. ist nicht gekommen. Warum nicht? Weil es gelungen ist, auch aus der Wirtschaftsforschung in den politischen Prozess hinein Informationen zu bringen, die gezeigt haben, die Amerikaner würden von einer solchen Politik nicht profitieren. Ja? Auch deswegen, weil es europäische Gegenmaßnahmen geben könnte, zum Beispiel Digitalsteuer. Nicht? Und dann haben die Amerikaner auf die Autozölle verzichtet, weil die europäische Drohung und die Digitalsteuer sehr glaubwürdig gemacht werden konnte. Ja? Juncker war dann Trump, ja, im Rosengarten des Weißen Hauses und hat da einen Waffenstillstand verhandelt, aber die Basisarbeit im Hintergrund, ja, vor allem auch sozusagen die empirische, die Datenarbeit im Hintergrund, die kam von den Wirtschaftsforschungsinstituten. Ja, und das sind so die kleinen Erfolgselemente, die es schon immer wieder gibt.
Das heißt, in solchen Situationen ist dann schon so, funktioniert das so, Sie lesen aus der Presse, Trump droht mit Strafzöllen auf deutsche Autos und dann nehmen Sie einen Hörer in die Hand und rufen bei Angela Merkel an in dem Fall oder bei Jean-Claude Juncker in Luxemburg und sagen, hier, ich habe mir das mal überlegt, wenn der irgendwie die Autozölle hochfährt, dann droht ihr doch mal mit einer Digitalsteuer und dann ist es wieder ausgeglichen? Oder wie war das so ganz praktisch?
Ja, das so einfach ist das natürlich nicht. Ist auch nicht so, dass die Digitalsteuer jetzt erfunden wurde in Kiel oder in München, eigentlich ein Forschungsinstitut, die gab es schon vorher, ne? Aber die Beratungsgremien, die laufen ja die ganze Zeit, nicht? Also wir haben permanent gibt's Kontakte, zum Beispiel es gibt in den Wirtschaftsfinanzministerien gibt es einen Beirat, ja, mit Professorinnen und Professoren, es gibt die Sachverständigenrat, die sogenannten Wirtschaftsweisen, es gibt in den Ministerien Forschungsabteilungen, oder wirtschaftspolitische Grundsatzabteilungen, die sind permanent sozusagen im Dialog mit den Forschungsinstituten, also da läuft die ganze Zeit etwas. Da muss man also nicht zum Hörer greifen und erst einmal in ein paar Jahren denken, also so, jetzt ist der Punkt da, jetzt muss ich mit der Kanzlerin reden und ihr klar machen, wie die Sache geht, so ist es nicht. Aber dass dann zum richtigen Zeitpunkt der richtige Impuls kommt, ja, die richtige Spin oder die richtige Datenanalyse. Wir konnten zum Beispiel 2017 zeigen, Trump hat immer gesagt, der Handel mit Europa ist sehr, sehr unfair. Nicht? Also die Amerikaner hätten ein großes Defizit gegenüber Europa. Und das stimmt bei den Gütern, aber im Dienstleistungssektor ist es genau umgekehrt. Und das Kuriose ist, die amerikanischen Zahlen zeigen das sehr deutlich, die europäischen nicht. Also der Clou war dann, dass in der europäischen Strategie man nicht nur mit den europäischen Zahlen gearbeitet hat, sondern mit den amerikanischen, die sozusagen gerade auch um einen US-Präsidenten zu überzeugen, sehr viel wirksamer sind.
Ja.
Ja. Das sind oft Kleinigkeiten, wo die Wirtschaftsforschung sagen kann, guck mal, da habe ich was gefunden, das schaut total unwichtig aus, aber das könnte der Hebel sein, damit man einen größeren Erfolg erzielen kann, politisch in der Außenwirtschaftspolitik oder auch in der Innenpolitik. Das sind nicht die ganz großen Dinge, sondern oft kleine Elemente, die in einer großen Geschichte dann aber entscheidend sein können.
Ja, und also wenn ich das so höre, dann ist mein Gefühl, ohne dass Sie jetzt Namen gesagt haben und mit wem Sie gesprochen haben, aber dass es schon so ist, dass Sie auch, Sie und auch Ihre Kollegen in einem engen Austausch auch mit Top-Politikerinnen und Top-Politikerinnen sind, also auch mal so vielleicht auch mal im Kanzleramt oder im Wirtschaftsministerium. Wie ist Ihre Erfahrung da? Hören die Leute gut zu? Haben die Interesse? Oder ist Wirtschaft so ein Thema, was so mittelsexy ist? Muss man ja machen, muss ja laufen, weil sonst gehen die Leute auf die Straße, weil sie arbeitslos sind. Aber das Interesse ist da nicht so da? Oder stoßen sie immer auf offene Ohren?
Das ist sehr variabel. Ne? In Krisenzeiten sind die Ohren sehr offen, ja, weil da einfach auch eigene Rezepte oder Konzepte fehlen. Ne? Jetzt kommt da dieses Virus, keiner weiß, was das bedeutet, und dann da wird dann plötzlich sehr aufmerksam zugehört, da werden Gremien einberufen, plötzlich das Telefon, der Zoom-Link, ja, 24 Stunden am Tag fast offen. Ja? Und dann gibt es Phasen, wo das nicht der Fall ist. Also ich glaube, dass die Politik sehr klar weiß, wann kann so ein Wirtschaftsforscher oder eine Wirtschaftsforscherin nützlich sein. Ja, und dann hört man sehr genau zu. Aber sie wissen, sie kennen auch die Grenzen. Und die sind mit ihrer Zeit sehr effizient. Deswegen ist das sehr volatil. Es gibt Zeiten, da läuft das hervorragend und andere Zeiten, wo es schwierig ist.
Ja, da würde ich jetzt rein interpretieren, in den Zeiten, wo es zwischen Ihnen und der hohen Politik nicht so viel Kontakt gibt. Das ist mal da, wo es gut läuft. Aber eigentlich ist das auch die Zeit, wo man vorsorgen müsste für die Krisen. Und wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wird sozusagen der Arzt gerufen und dann muss man am System doktern. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die menschliche Natur. Wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs hier zusammen. Ich habe noch zwei Fragen, die ich gern noch loswerden würde. Das eine ist, Herr Fellmeier, was ist so the next big thing für Deutschland und Europa in der Wirtschaft, was wir zünden sollten? Also gibt es einen Industriezweig, wo man sagt, da muss man massiv reingehen, das ist die Zukunft? Gibt's irgendwie ein Thema, wo man sagt, da müssen wir genauer drauf schauen? Wenn Sie so ein Ding sagen müssten, wo man sagt, das sollten wir auf keinen Fall verpassen, da sollen wir unbedingt ran. Gibt es da was?
Ja, ich habe schon mehrmals über die Demografie gesprochen. Ja, wir tun uns ja schwer mit Prognosen, die meisten Prognosen stimmen nicht, ja, aber die Demografie, die ist unerbittlich, das wissen wir auch. Da folgen einige Dinge, die man jetzt sozusagen wirklich angehen muss. Also das eine ist sicherlich das Thema Renten, Altersvorsorge. Da sind wir nicht auf einem sicheren Terrain. Die Renten sind nicht sicher, sondern da gibt es Risiken, jedenfalls auskömmliche Renten. Und das wäre eine Baustelle, die dringend ist. Die hat mit Demografie zu tun. Und die andere, die dringend ist, ist auch sozusagen auf Demografie zurückzuführen, nämlich die Kohorten, die auf den Arbeitsmarkt kommen, sind klein. Große Kohorten gehen aus dem Arbeitsmarkt raus. Das wird über Jahrzehnte Stress verursachen am Arbeitsmarkt. Und daraus resultieren höhere Preise, Mangelerscheinungen, ja, zu wenig Dienstleisterinnen in vielen wichtigen Branchen. Man wird nicht auskommen mit Verbesserung der Kinderbetreuung und solchen Dingen. Die gehören dazu. Man kommt auch nicht aus mit dem Ausbau oder mit der Verschiebung des Rentenantrittsalters. Wir werden auch massiv über Zuwanderung reden müssen. Und da muss sich Deutschland in unbekanntes Terrain vorwagen. Es reicht nicht zu warten, bis die nächste Flüchtlingskrise ein paar hunderttausend Menschen ins Land spült, sondern man muss sich aktiv um Menschen in Drittstaaten, das heißt außerhalb Europas, bemühen und die aktiv rekrutieren. Man muss sie begeistern dafür, sozusagen der deutschen Volkswirtschaft ihr Leben zu schenken. Da haben wir null Erfahrung drin. Und das, glaube ich, wird für die nächsten Jahrzehnte entscheidend sein, dass man der eigenen schlechten Demografie, der Alterung, die einfach passiert, durch, wenn man so will, eine Frischzellenkur, ja, ein bisschen abhilft.
Das heißt, im Prinzip brauchen wir einen Mentalitätswechsel, das ist meine Interpretation, weg von Willkommen, also es gibt ja das Thema Asyl, irgendwie, was auch im Grundgesetz festgeschrieben ist, was auch richtig und gut ist, also dass jemand, was pauschal gesagt, zu Hause bedroht wird, nach Deutschland kommen kann. Aber ansonsten haben wir ja immer noch so latent das Gefühl, wer sonst so kommt, tut dem Arbeitsmarkt nicht gut, weil er uns irgendwie die Arbeitsplätze wegnimmt. Und das müssten wir eigentlich um 180 Grad drehen und sagen, jeder, der was kann, ist herzlich willkommen in Deutschland, um hier einen Job zu machen.
Genau.
Okay.
Genau. Und das ist nicht nur so sehr, oft wird gesagt Willkommenskultur, aber das setzt ja auch schon voraus, dass wir hier irgendwie Schlangen haben vor den Toren, ja, wo wir nur sagen müssten, jetzt sind wir mal freundlich zu diesen Leuten. Ne? Das reicht auch nicht. Es ist nämlich das Problem des Arbeitskräftemangels und der Alterung, das haben wir ja mittlerweile in fast allen entwickelten Ländern, bald auch massiv in China. Ne? Da muss also sehr viel mehr tun. Eine Willkommenskultur reicht nicht, sondern man muss ein aktives Recruiting betreiben, ein aktives Standortmarketing. Man muss Deutschland attraktiv machen im Ausland für die Arbeitskräfte, die wir brauchen. Ja, das ist mehr als nur sozusagen freundlich zu sein und von einer eher hostilen Attitüde zu einer Willkommenskultur zu wechseln.
Ja, das heißt, eigentlich müssen wir aus, ich weiß nicht, Brasilien, den Philippinen, wo auch immer her, die Leute abwerben, dass sie bei uns arbeiten und nicht nur sagen, wenn ihr wollt, dürft ihr gerne kommen, sondern wir müssen uns sogar noch bemühen darum, dass sie kommen.
Wir müssen uns bemühen, dass sie kommen. Wir müssen investieren in die Menschen, dass die Skills haben, die sie dann auch brauchen. Ja, wir müssen sie befähigen, am deutschen Arbeitsmarkt dann auch zu realisieren. Da gehört Deutschkenntnisse gehören dazu. Und das muss nicht erst in irgendwelchen Flüchtlingslagern in Deutschland passieren, sondern das muss vor Ort schon passieren, sehr viel frühzeitiger, um den deutschen Arbeitsmarkt attraktiv zu machen.
Da würde ich ja fast schon behaupten, die gut ausgebildeten Leute, die man dann würde haben wollen, die im Zweifel Englisch sprechen, da ist man als Deutschland ja schon eher im Nachteil, weil die gehen ja lieber in die USA oder nach Kanada oder nach Australien als nach Deutschland.
Exakt.
Ja. Lassen Sie mich die letzte Frage formulieren. Wenn wir, ja, gerade wenn ich so auf LinkedIn mich umschaue, sehe ich sehr viel, gerade aus dem Digitalbereich, wie Leute, die mal ein Unternehmen gegründet haben und das dann vielleicht auch verkauft haben, die jetzt sagen, ich bin Social Entrepreneur, ich bin Impact Investor, ich bin Impact Unternehmer. Also viele Leute, die sagen, ich bin weiterhin unternehmerisch aktiv, aber ich möchte das verbinden mit etwas Gutem sozusagen, was ich der Gesellschaft zurückgehe nach den ESG-Standards, meinetwegen. Wie ist Ihre Perspektive darauf? Brauchen wir auch in der Wirtschaft einen Mentalitätswandel? Ich sage mal ganz einfach dargestellt, dass die Leute sagen, ich würde jetzt nicht nochmal irgendwie ein Erdölunternehmen gründen, sondern eher ein Solarunternehmen, weil ich weiß, es ist halt besser für Gesellschaft und Umwelt und dass sich diese Denke auch nochmal viel stärker in der Wirtschaft durchsetzt. Oder sagen Sie, das ist irgendwie alles so ganz nett, aber wichtig ist, dass die Wirtschaft überhaupt läuft.
Ja, also ich glaube, dass einen Wertekompass zu haben wichtig ist. Ganz egal, wo man ist in der Gesellschaft. Nicht nur Unternehmer, für uns alle, für die Politik, für die Gewerkschaften, die Arbeitnehmerinnen ist das zentral. Auch eine gewisse Verantwortungsethik zu leben. Also klar zu sein darüber, dass wenn man etwas tut, vielleicht externe Effekte damit verbunden sind, also andere beschädigt werden. Ne? Also das Verbrennen von fossilen Brennstoffen schadet anderen. Und das ist gut, wenn dieses Bewusstsein klar da ist. Ja? Aber als Ökonom würde ich sagen, was wir wirklich brauchen, sind Rahmenbedingungen, die solches schädliches Verhalten einfach auch wirtschaftlich unprofitabel machen. Ja? Es soll so sein, dass nicht nur der sozusagen verantwortungsethisch agierende Unternehmer das Richtige tut, sondern jeder Unternehmer. Auch die beinhart sagen, ich maximiere meine Rendite, soll in Rahmenbedingungen agieren, in denen er mit dieser Strategie keinen Schaden anrichtet. Ja, und wie das geht, wissen wir seit 1920 ungefähr. Da hat ein britischer Cambridge-Ökonom namens Arthur Cecil Pigou die Theorie der externen Effekte erfunden. Ja, und das heißt einfach, man muss für die Nebeneffekte einer wirtschaftlichen Aktivität, die schädlich sind, da muss man Mechanismen erfinden, wie zum Beispiel eine Besteuerung, die sowas abstellt. Ja, darum haben wir einen CO2-Preis. Ja. Ja. Und ich glaube, das Moralische ist wichtig, verantwortungsethische Grundsätze sind wichtig, aber die reichen nicht. Wir brauchen die Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass auch jemand, der eigentlich nicht moralisch handelt, der sagt, ich will nur meinen Gewinn maximieren, dass der in seiner Aktivität keinen Schaden in der Allgemeinheit anrichtet. Ja? Und das geht.
Herr Felbermayr, das ist ein gutes Schlusswort. Ich habe eine Menge gelernt. Ich sag herzlichen Dank.
Ich danke auch. Es ist schön, dass wir dieses Interview führen konnten, Herr Siegler. Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin, ciao.